Jo, hört man mich, okay. Ja, ihr Lieben, wir gehen einen Schritt weiter. Heute Morgen ging es sehr darum, Menschen zu begegnen, wenn sie hier in der Gemeinde sind, an eine Kultur aufbauen, die die Menschen willkommen heißt und das lebt ja. Da ist schon sehr, sehr vieles da und trotzdem höre ich von manchen, ja, das passt hier. Hier ist etwas, was wir sehen, das ist eine Stärke der Gemeinde und trotzdem wollen wir weiter. Und das finde ich voll genial, dass mit jedem, mit dem ich darüber auch gesprochen habe, dass da nicht etwas rüberkommt, so kenne ich schon, sondern ja, das hat getroffen, das passt zu uns, aber wir wollen weiter wachsen. Wir wollen in diesem noch stärker werden. Und Wachstum geschieht einerseits die Art, wie wir hier miteinander umgehen, aber auch gleichzeitig das, was nach draußen passiert, da, wo wir fast die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, nicht zusammen hier. Und darum soll es heute gehen. Ich habe euch mal was mitgebracht, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen oder kennt das schon, dann ist vielleicht eine Erfrischung, aber manche kennen das vielleicht noch nicht, so ein Lebensbogen einer Gemeinde. Und ihr seid schon ein bisschen länger hier unterwegs und werdet vielleicht auch verschiedene Phasen für euch durchgegangen sein. So eine Gemeinde, die entsteht, und ich war fast von Anfang an in Hameln dabei, da ist diese Geburt, da ist diese Vision, der Auftrag, die Mission ist so ganz klar im Vordergrund. Also für jeden ist klar, was wir hier machen. Und dann wächst das so ein bisschen, dann kommt man in die Kindheitsphase, wo aus dieser Vision, aus dieser Geburt etwas wird, wo sich dann Menschen treffen, versammeln und zueinander kommen und Gemeinschaft entsteht, Familiengefühl entsteht. Dann kommt eine Jugendzeit, wo man mit dem Ersten, und das geht ja relativ zügig meistens in der Gründung, wo man mit Programm beginnt, also einfach Strukturen, Programm, wo man ja, was man miteinander macht. Und dann kommt schon die Erwachsenenzeit, wo Administration, Verwaltung, Organisation zusammenkommt und da sind dann so Themen auch, wo es um Finanzen mehr geht, wo es vielleicht auch um Verein geht und. Und manchmal sind das auch so lästige Themen, aber man merkt, ohne geht es halt auch nicht, sondern wir brauchen das. Und es gibt eine gewisse Stabilität. Und dann passiert es manchmal, dass man anfängt zu altern. Jetzt nicht von den Jahren her, sondern als Gemeinde. Man hat trotzdem jung und alt unter sich, aber etwas schwindet. Und dann Aristokratie oder vielleicht auch so Richtung, dass das wie so ein Staat, wie eine Regierung ist. Da ist die Vision nicht da, ein Zukunftsbild. Wir hatten es ja jetzt zum Beispiel bei unserer Wahl, Bundestagswahl, da ging es immer um so eine Zukunftsvision, so ein Aufbruch, etwas, wo wir in Zukunft hinwollen. Damit wollte man die Leute packen, weil es irgendwie in den letzten 16 Jahren das nicht gab. Und auch dieser Zusammenhalt geht verloren. Man hört immer die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, oder geht immer weiter auseinander. Irgendwie kommt man nicht mehr zueinander. Und manchmal spürt man das auch in der Gemeinde, dass irgendwie der Grund, warum wir zusammen sind, das Ziel, warum wir eigentlich zusammen sind, ein bisschen in den Hintergrund geht. Und sogar das Miteinander ist irgendwie nicht mehr so toll. Und aber da ist noch Programm, da ist noch Struktur, da ist noch Verwaltung, Organisation, der Laden läuft irgendwie. Und dann gibt es den nächsten Schritt, wo sogar Programm weniger wird. Wo Bürokratie ist, wo man wirklich nur noch verwaltet und versucht, das, was irgendwie da ist, am Leben zu erhalten. Das ist kein Zustand, in dem wir uns gerne befinden, wo wir uns wohlfühlen, denke ich. Keiner möchte dorthin. Und dann gibt es sogar Gemeinden, wo auch das nicht mehr da ist und sie sterben. Und niemand von uns möchte gern den ganzen Prozess durchgehen. Und hier gibt es einen Moment, wo es so eine Auferweckung gibt oder Verjüngung gibt, wenn die Vision wieder in den Vordergrund gerückt wird. Wenn es diese Schau nach vorne gibt. Ich sage euch aber, dass diese Menschen, die so etwas haben oder so ticken, anstrengend sind. Ich habe in meinen jungen Jahren bereits eine Liste mit Menschen, die eine Idee, eine Vision, die sehr vom Auftrag Jesu ergriffen sind, die Gemeinde in Zukunft bauen wollen, wirklich mit viel Herzblut da dran gehen, aber nicht gehört werden, abgeblockt werden. Und es gibt Gaben, die das so mit sich haben. Es ist vielleicht eine apostolische Gabe, vielleicht eine prophetische Gabe, vielleicht sogar eine evangelistische Gabe, die etwas unbequem ist. Das stört unsere Bequemlichkeit. Und manchmal werden solche Menschen sogar aussortiert. Und ich könnte es nicht so direkt sagen, wenn ich es nicht selbst erlebt habe. Ich habe einen guten Freund. Hey, ich würde viele tausende Euros bezahlen, wenn der zu uns kommen würde und dass ich mit ihm zusammenarbeiten könnte. Aber er hat keinen Platz mehr. Er ist nicht gewollt, weil man sich damit nicht auseinandersetzt. Und die Gemeinde fängt dann an zu altern, weil diese Frische fehlt. Und man muss wieder zurückkommen zu dem, was die Vision, was der Auftrag, was das Zentrum ist von Gemeinde. Wir haben gestern über den Fels gesprochen, der lebendige Stein, der uns zusammenführt, damit wir die Unübertrefflichkeit Gottes verkünden. Das ist unsere Aufgabe. Bei all dem, dass es gut ist, wenn wir hier zusammen gut miteinander leben, ist das unser Job. Ich lese euch mal ein paar Verse. Und heftiger und krasser kann man es nicht machen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Das ist unser Herr. Er hätte sagen können, ich bin Gott, ich bin im Himmel und im Himmel ist alles cool. Kommt einfach zu mir und ihr werdet etwas erleben, was ihr vorher nicht kanntet. Lebt so, dass ihr es schafft, in meine Nähe zu kommen. Das versprechen alle Religionen. Jesus geht einen anderen Weg. Er entäußert sich selbst. Mehr Mission, mehr Eintauchen in eine andere Welt, in eine andere Kultur, mehr Liebe. Jesus hat mehr verlassen, als wir alle verlassen würden. Das, was er gemacht hat, war alles andere als bequem. Er war getrieben von einer Retterliebe. Er sah die Not der Menschen. Er sah all das Rufen, all die Versuche, die nicht geholfen haben. Er merkte, ich muss einer werden wie sie. Einer von ihnen. Ihnen auf Augenhöhe begegnen, damit sie mich verstehen. Und nicht nur Augenhöhe. Er hat uns gedient. Er ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Nicht nur gekommen und hat ein cooles Leben mit Menschen geführt. Er hat sich erniedrigt. Er hat sich anspucken, schlagen, töten lassen, weil er die Menschen liebt. Und man könnte denken, ja, das ist Jesus. Der kann das. Er ist doch Gott. Einer seiner Jünger oder einer der Apostel oder einer der größten Missionare schrieb in 1. Korinther 9, denn obwohl ich frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die vom Gesetz das Heil erwarten, lebe ich nach dem Gesetz, obwohl ich doch mein Heil nicht vom Gesetz erwarte. nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl ich keineswegs ohne Gesetz vor Gott bin, stehe ich ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Kennt ihr dieses Tier? Ein Chamäleon. Dieses Chamäleon wird allem alles. Es passt sich seiner Umgebung an. Und dieser Paulus hat so gelebt. Jesus hat es vorgelebt. Also als Gott Mensch zu werden, ist doch undenkbar, oder? Aber Paulus als Mensch unter den Menschen verschiedene Kulturen anzunehmen, sich aufzumachen, immer wieder Menschen zu begegnen, allen alles zu werden, ich finde es extrem anstrengend und schwierig, menschlich undenkbar, menschlich nicht möglich. Aber er passte sich an, um einige zu gewinnen. Er hatte diese Retterliebe. Er sah da draußen eine verlorene Welt, die Jesus braucht. Und er hat gesagt, für mich ist das okay, mich zurückzustellen, etwas aufzugeben, damit andere verstehen, wer Jesus ist. Und er begegnet Menschen auf ihre Art. So wie ein Chamäleon sich anpasst, und wir werden gleich noch dazu kommen, und scheinbar unsichtbar ist, ist es doch da. Und so passte sich ein Paulus auch an. Er war getrieben von dieser Retterliebe. Und er war jemand, der verstanden hat, wenn Jesus mit Pharisäern unterwegs war und sie ihm eine Falle stellen wollen und sagen, ja, wo es um das höchste Gebot ging, und Jesus ganz klar sagt, liebe deinen Nächsten, und die Pharisäer kriegen es ja wirklich hin, dann noch zu fragen, ja, wer ist denn mein Nächster? Wollten die theologisch irgendwie eine Diskussion beginnen, um Jesus auszuhebeln? Dass Jesus sagt, ja, dein Nächster, der ist, weiß ich nicht, dass sie irgendwie raus sind? Also was für eine simple Frage, wer ist dein Nächster? Und die, weiß nicht, ob sie sich mit Absicht manchmal dumm gestellt haben, aber also haben einfach versucht, da irgendwie rauszukommen. Und Jesus erzählt ihnen diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo Männer, die im Dienst stehen, wo Männer, die theologisch ausgebildet sind, wo Männer, die etwas wissen und eine gewisse Autorität haben, einfach an so einem Menschen vorbeigehen, der Hilfe braucht. Aber da ist einer, der nicht so gewollt war, der Samariter, geht hin und hat Erbarmen und hilft diesem Menschen. Er geht nicht vorbei. Und das ist Retterliebe. Das ist Erbarmen, das ist Mitgefühl. Das ist die Not sehen der Menschen um uns herum. Er hätte es auch einfacher haben können. Er muss das nicht tun. Aber er tut es. Ich möchte euch, ich habe schon vorhin gesehen, es ist schwierig zu sehen, aber es sind zwei Kreise und hier ist Kirche Jesu und hier ist die Welt. Und wir versuchen sehr häufig oder freuen uns, wenn jemand von dort hier einfach irgendwie reinkommt, sich verläuft. Zufällig. Aber dieser Weg ist extrem weit. Das passiert nicht häufig. Weil diese Menschen können nicht einfach hier rein, weil sie hier nicht reinpassen. Paulus ist einen anderen Weg gegangen, er ist genau in die andere Richtung gegangen und ist dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche, dem Heiden ein Heide, dem Schwachen ein Schwachen, dem Bielefelder ein Bielefelder, dem Hamelner ein Hamelner geworden. Um sie zu verstehen, mit ihnen zu leben, weil er sie liebt, weil er genau weiß, dass dieser Weg, den hat Jesus von uns auch nicht verlangt, in den Himmel einfach gottgerecht zu leben, sondern er hat sich aufgemacht. Hier hatten wir heute Morgen die Verantwortung, wie wir leben sollen, wenn sie da sind. Aber wir brauchen als Gemeinde diese Schnittmenge. Ja, viele werden vielleicht direkt hier rein, hier unterwegs sein. Aber wir brauchen als Gemeinde, wir haben jetzt vor kurzem so einen schönen Begriff für uns, Strände. Strände von der Gemeinde, wo Menschen und Gemeinde, Menschen aus der Welt und Menschen aus der Gemeinde zusammenkommen und Gott begegnen können. Das ist häufig nicht der Gottesdienst. Das müssen ganz andere Dinge sein. Und ich wünschte mir, dass das eigentlich fast halb rübergeht, dass wir die Hälfte unserer Zeit investieren, um als Familie zusammenzukommen, und die andere Hälfte unserer Zeit ganz bewusst gemeinsam dieses Feld beackern. Und dann sind wir, glaube ich, in einer guten Balance. Das ist aber gar nicht so leicht. Aber vielleicht einfach als Gedanken. Denn in diesem Bereich reicht ein bisschen Licht, eine kleine Kerze. Wenn wir hier alles dunkel machen und ich mache eine kleine Kerze an, ihr hättet Orientierung. Ihr hättet Licht. Und wir brauchen mehr Menschen, die den Mut haben, in eine verlorene Welt ganz bewusst hineinzugehen. Als ich damals Christ wurde, hatte ich viele Freunde im Fußballverein. Und dadurch, dass die erste Phase davon geprägt war, ich hatte Interesse am Glauben, aber auf der anderen Seite konnte ich das andere nicht loslassen, fiel es mir total schwer, noch nicht gläubig, aber christlich angehaucht schon so ein bisschen, in der Welt zu leben, völlig undenkbar. Und dann ergreift Jesus mein Herz, er verändert mein Denken und ich merke, ich brauche ihn und fange an, mit ihm zu leben und merke, wie schwer es ist dort. Und ich musste damals einen Cut machen. Ich musste mich trennen, um erst fest zu werden, erst zu reifen. Heute ist das mein bewusstes, mein Spielfeld, eins meiner Spielfelder, wo ich ganz bewusst reingehe, um ein Licht zu sein. Aber ganz anders als vor 16 Jahren. Ich gehe dort in eine verlorene Welt, ganz bewusst, in dem Wissen, die wollen Menschen nichts von Jesus wissen. Aber ich verbringe dort Zeit. Ich habe ein Herz entwickelt. Ich sehe ihre Not. Ich liebe diese Menschen. Ich verbringe extrem viel Zeit dort, um wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn dort brauche ich, da braucht das Thema nur irgendwie kommen und du bist sofort Gesprächsthema. Und wisst ihr, das eine Mal, also sie wissen, wer ich bin, sie wissen, wie ich Christ bin, was ich mache. Und dann gibt es immer so Scherze, du bist doch Priester oder so. Die können ja damit nicht so viel anfangen. Oder einer kam auf mich zu, du siehst gar nicht aus wie ein Pastor. Und irgendwie war es ein Kompliment und trotzdem hatte ich Fragen, aber dann musste ich immer an dieses Chamäleon denken. Weil das ist so ein bisschen meine Art. Ich bin kein typischer Evangelist. Ich bin nicht offensiv. Ich lebe dort unter den Menschen. Ganz bewusst verbringe dort Zeit. Und will einen Unterschied machen. Will mich von Jesus leiten lassen. Und es dauert. Es kostet sehr, sehr viel Kraft. Es kostet sehr viel Zeit. Ist doch gar nicht so leicht, unauffällig auffallend zu leben. Einerseits sagt Jesus, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Er sagt, ihr sollt das Licht sein. Und gleichzeitig kommt ein Paulus und sagt, ich werde dem Jude ein Jude. Und es ist gar nicht so leicht, also so zu leben, dass der Glaube, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite so zu leben, dass man nicht so viel redet, sondern eher antwortet. Dass man nicht so offensiv dort ist, sondern durch sein Verhalten einen Unterschied macht und dadurch auffällt. Ein Freund von mir auf der Arbeit hat Stress mit seinem Chef. Und dann geht er zu ihm hin und sagt, es tut mir leid. Der Chef guckt ihn an, was ist los mit ihm so? Der kam damit nicht klar. Der kennt das nicht. Auf der Arbeit wird das alles anders geklärt. Da entschuldigt man sich auch nicht. Und das ist so ein Moment, hier hast du nicht offensiv evangelisiert, aber hier bleibt etwas hängen. Hier kommt man auch ins Gespräch. Und wisst ihr, wir haben als Familie einen Ort verlassen, den wir total genossen haben. Unsere Heimatgemeinde, ich bin dort geistlich angekommen, geistlich aufgewachsen. Wir hatten eine große Jugend, wir sind eine große Gemeinde. Es ist eine unglaubliche Power, es ist alles da. Kinder werden versorgt, es ist alles da. Und dann sind wir nach Hameln gezogen und merkten, ja, wir haben wirklich was verlassen. Es hat uns was gekostet. Wir haben so ein bisschen ein Stück Himmel verlassen. In eine neue Welt, wo wir noch nicht wissen, wie das für unsere Kinder wird, wo wir noch nicht wissen, wie es für uns ist. Aber wir merkten auch, wir sind teilweise frei und offen für neue Beziehungen. Die Liebe Gottes trieb uns dorthin und jetzt sind wir dort angekommen und fühlen uns, also wenn wir jetzt nach Hause fahren, fahren wir nach Hameln und nicht nach Stadt Ollendorf. Das ist unser neues Zuhause. Wir wollen dort nicht weg und das spüren die Menschen. Jetzt könnt ihr nicht alle umziehen. Aber hier habe ich das so krass erlebt. Es kann passieren, dass wir in einem sozialen Geflecht drin sind, wo wir weder Bedürfnisse nach Beziehung haben, einfach auch terminlich es gar nicht hinbekommen. Mission kostet sehr viel Zeit. Und es sind kleine Schritte, die Gott geht. Und wir müssen uns vielleicht nur für einen Bereich entscheiden, wo wir es ganz bewusst leben. Zum Beispiel für uns als Kirche, wir haben letztes Jahr aufgrund von Corona, haben wir unser Heiligabend-Gottesdienst auf dem Lidl-Parkplatz gemacht, draußen. Und wir haben das so gemacht, wenn Lidl schließt, dann wird schon der Gottesdienst beginnen und dann, wenn es zu ist, dann läuft er noch weiter. Und da letztes Jahr war es eine gewisse Not, aber wir haben tolle Erfahrungen gemacht und dieses Jahr könnten wir ganz normal Heiligabend-Gottesdienst feiern. Und wir haben die Frage einfach an unsere Leute gestellt, was wollen wir machen? Ich glaube 98% oder so haben gesagt, wir machen das wieder dort. Das Ding ist, es ist ein bisschen unbequem. Es ist auch nicht so traditionell feierlich. Du hast auch nicht dieses klassische Anspiel, was wir alle mögen. Es fehlt etwas von unserem ganz normalen Weihnachtsgefühl. Aber wir haben gemerkt, dort erreichen wir Menschen. Das kann so ein Strand werden, wo wir ganz bewusst ein Stück von dem, was uns heilig ist, was uns nett ist, was wir gerne mögen, was ja gar nicht verwerflich ist, ein Stück zurücklassen, es ein bisschen unbequemer haben und rausgehen und Menschen auf eine andere Art erreichen. Mission kostet unglaublich viel Zeit und Kraft. Ich saß zum Beispiel mit jemandem aus dem Verein, wir haben Training, nachher ist eine Mannschaftsfeier, du sitzt dort bis 2 Uhr nachts mit jemandem und um 2:30 am Ende des Gesprächs lade ich ihn zum Gottesdienst ein am nächsten Morgen und er kommt. Da ist ein anderer, den ich immer wieder mitgenommen habe, mit ihm gefahren bin und im Auto haben wir uns unterhalten, er ist Moslem, ich bin Christ, er hat Fragen, er ist offen einerseits und wir tauschen uns aus und er kommt mal in die Gemeinde. Da ist jemand anders, der zu mir kommt und sagt, kannst du mich trauen? Und ich weiß von ihm, als Kind hat er sich wohl bekehrt. Ich kann es nicht beurteilen. Ist ein Sohn von jemandem aus unserer Gemeinde, ist aber heute weit weg von Gemeinde. Und Johann sagte damals zu mir, wenn du das nicht machst, ne, dann gibt es Ärger. Ich wusste aber, wenn ich es mache, gibt es auch Ärger. Nicht jeder ist mit sowas einverstanden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Hochzeit, wo so viele Menschen sind, die ich im Verein kennengelernt habe. Und die haben mich als Fußballer kennengelernt oder wussten vielleicht, dass ich Christ bin. Und jetzt gehen die, wir haben dann unsere Musiker auch mitgenommen, jetzt haben wir eine Hochzeit dort. Und die denken, ja, wir gehen jetzt zur Hochzeit, das wird einmal kurz abgeklappert und danach wird gefeiert. Aber die wussten nicht, was sie dort erwartet. Dass dort tatsächlich Menschen sind, die das glauben, was sie, die tatsächlich glauben oder das leben, was sie glauben. Die waren überwältigt von Musik und Predigt, von der Art und Weise, was dort passiert ist. Ich kam dahin und ich weiß nicht, 30, 40, die Hälfte von der einen Seite, waren alles Menschen, die aus dem Verein waren und die vielleicht nie in den Gottesdienst kommen. Aber hier gab es jetzt eine offene Tür und du konntest ihnen das Evangelium weitergeben. Da kam einer zu mir, das ist eigentlich eine heftige Granate, und ich spürte auf einmal, was für ein Respekt da ist. Was für eine Achtung. Wie positiv. Er hatte vorher wahrscheinlich über viele Sachen sich kaputt gelacht. Und auf einmal ist hier eine Achtung, eine Wertschätzung. Hier ist noch nicht jemand zum Glauben gekommen. In diesem. Aber hier sind Schritte gegangen worden. Da ist jemand anders jetzt vor einigen Wochen aus dem Fußballverein, erzählt er mir, ja, meine Frau oder meine Verlobte, die hat da viele Fragen zum Glauben und so. Was ist hier los? Ne? 6 Jahre spiele ich mit ihm zusammen oder 5 jetzt. Jetzt fängt das auf einmal an. Und ich lade ihn ein und wir lesen zusammen die Bibel. Da ist noch nichts passiert in den Kategorien, wie wir denken manchmal. Da ist schon gewaltig, was passiert. Jetzt sitzt er da, dann kommt er in der Kabine zu mir. Hier, wann treffen wir uns wieder? Ich habe auch schon gelesen, aber ich muss das nochmal lesen. Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber wann treffen wir uns wieder? Boah. Aber wisst ihr, wie viele Stunden ich dort bereits verbracht habe? Es kommen nicht reihenweise Menschen zum Glauben. Aber ich kann ein Licht sein an diesem Ort. Und es kann noch Jahre dauern, weil man muss mit Menschen lange Wege gehen. Und ihr selbst habt Beziehungen oder Situationen, es kann auch ein Hobby sein oder was weiß ich, wo man ganz bewusst missionarisch lebt. Ich habe eine Fußball-AG gemacht, die aus Zeitgründen geht es jetzt leider nicht mehr, hat mir voll viel Spaß gemacht, hat sich eine Tür geöffnet. Eine Schule hat angefragt. Dann gehe ich da hin und habe da Unterricht, also manchmal eine Zeit lang waren 20 Kinder, dann sind 10 Kinder. Und manchmal denkst du, was machst du hier eigentlich? Ich möchte den Menschen dort einfach begegnen. Es macht mir Spaß, eine Leidenschaft, aber gleichzeitig eine Möglichkeit. Das könnt ihr auch wer anders machen, aber ich nutze die Chance. Ich gehe durch diese offene Tür. Im Sommer komme ich in Gottesdienst, sitzt da ein Junge aus der AG, die ist 15 Kilometer weiter. Junge, was machst du denn hier? Wir haben dort nie über den Glauben gesprochen. Und der sieht, oh, Herr Ulrich, hallo. Und dann hört er in diesem Gottesdienst, wir haben so ein Soccercamp. Ich will dort mitmachen. Kann ich noch? Und eigentlich war schon alles abgelaufen, aber ich bin der Chef und da habe ich gesagt, dich kriegen wir noch rein. Und dann hat das aber nicht geklappt. War jetzt Gott nicht, hat Gott was nicht gemacht? Nein, er ist an diesen Menschen dran. Er ist an dieser Familie dran. Und ich sage, hier ist ja nicht jemand direkt zum Glauben gekommen. Manchmal sehen wir gewisse Dinge nicht. Am Freitag habe ich euch von dem Alex erzählt, der Vater von einem Sohn, der letztes Jahr bei mir in der Mannschaft war. Und jetzt kann man denken, ja, weil was machst du dort? Was verbringst du dort Zeit? Nein, im Laufe der Zeit, und wie gesagt, ich bin kein Evangelist von der Begabung, wirklich nicht. Ich habe wirklich einfach ein Herz für diese Menschen und ich sehe die Not und ich frage mich, was ist die Alternative, wer geht dorthin? Und so hast du in deinem Leben, in deinem Umfeld Bereiche und Menschen, das müssen nicht Massen sein, das können einzelne Menschen sein, in die wir uns investieren, wo wir noch nicht mit ihnen mitleiden. Manchmal merken wir, dass das noch nicht funktioniert. Wir haben aus dem Kindergarten Freunde, also die Eltern, mit denen verstehen wir uns gut. Und die Frau, also die ist total offen. Und eigentlich am liebsten würde ich schon viel, viel mehr machen, aber es ist noch nicht dran. Und der Mann, der ist ein bisschen introvertierter, ein bisschen ruhiger. Und dann wusste ich, die ziehen um. Kein Problem. Ich frage ihn einfach, komm her, wenn du Hilfe brauchst, ich komme. Keine Antwort. Kann ja nicht sein. Also, was ist los mit ihm? Der braucht Hilfe. Ich rede mit seiner Frau, hier kann ich ihn anschreiben, den Jens, oder ja, mach ruhig. Ich schreibe ihn nochmal an, keine Antwort. Kann doch nicht sein. Also ist so das Einfachste, wenn jemand Hilfe braucht und da bietet einer Hilfe an, nimm es doch an. In meiner russlanddeutschen Art, ich bringe noch mein Werkzeug mit und dann machen wir das. Und dann spürte ich, es ist noch nicht dran. Es ist einfach noch nicht dran. Aber die Zeit kommt. Und wir wollen für diese Menschen beten, in ihrer Nähe leben, dem Jude ein Jude sein und offen sein, dass Gott etwas schenkt. Weil ich merke, dieses kleine Licht in einem dunklen Raum bewirkt extrem viel. Ich bin überzeugt, dass Evangelisation oder evangelistische Veranstaltungen nur dann etwas bringen, wenn wir hier arbeiten. Für Menschen ist Gemeinde ja nicht so attraktiv. Vieles, was die Welt bietet, ist für die Menschen interessanter. Und sie werden nur durch unser Leben draußen, werden sie schmecken und riechen. Es wird ein Interesse geweckt. Und nur wenn wir hier viel unterwegs sind, ganz bewusst Zeit dort verbringen. Und auch als Gemeinde muss man immer schauen, wo ist die Balance von dem, was wir tun oder wo wir auch Freiheiten haben, Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Ich glaube, der erste Schritt von vielen ist, dass sie sagen, Kirche ist anders, als ich dachte. Ich war mit einem im Gespräch, der sagte, oh, Jugendarbeit, du machst Jugendarbeit, voll gut, ich habe auch früher Jugendarbeit gemacht. Da meinte ich, ja, echt cool, erzähl mal, aus dem Fußballverein war das jemand, erzählt er mir, was sie als Jugendarbeit verstehen. Das war halt was völlig anderes. Und er erzählte, wie er Kirche erlebt hat und sagt, ja, nee, damit will ich gar nichts zu tun haben. Also ich habe mein Bild, ich habe da meine Konfirmation gemacht, ich habe da mein Urteil geschlossen und fertig. Und du denkst, wie schade. Hier ist jemand schon so nah dran gewesen. Hätte hören können, hätte was verstehen können. Aber diese Chance wurde nicht genutzt. Und wir müssen mit Menschen lange, lange Wege gehen. Ich möchte euch etwas zeigen, vielleicht kennt ihr das, der ein oder andere. Kennt ihr die Engelskala? Wer kennt die? Oh cool, sehr gut. Das ist so eine Skala, die so ein bisschen einstuft, wo Menschen manchmal Schritte gehen. Und hier unten bei minus 8 ist Leugnung von allem Übernatürlichen. Rechnen mit einem höheren Wesen, minus 7. Nebulöses Wissen vom christlichen Glauben. Interesse am christlichen Glauben. Begreifen des einfachen Evangeliums. Positive Einstellung zum Evangelium, minus 2. Da ist immer noch weg von dem Schritt. Persönliche Betroffenheit, das ist minus 2. Entscheidung zur Lebensübergabe. Jemand, der sagt, ich möchte. Und dann gibt es diesen Nullpunkt, diese persönliche Lebensübergabe, Wiedergeburt, der Glaube an Jesus, verändertes Leben. Begreifen der Konsequenzen, Integration in Gemeinde, Entdecken von Gaben, geistliches Wachstum, Heiligung. Und mich, als ich das erste Mal gesehen habe, hat es einerseits total entspannt, weil wir oft in dieser Kategorie nur denken. Wir gehen auf die Straße, wir treffen einen Menschen, erzählen ihn vom Glauben und der stößt uns ab. Okay, der will nicht, weiter geht's. Aber gleichzeitig hat mich das motiviert, weil wir nicht die Aufgabe haben, hier Riesenschritte zu gehen. Stell dir mal vor, jemand Leugnung von allem Übernatürlichen. Wie viele Treppenstufen muss der springen, um überhaupt zu Jesus zu kommen? Und mir hilft das, mich entspannt das, mir macht das Mut, mit Menschen Schritte zu gehen, herauszufinden, wer ist dort oder nicht mehr. Was bewegt ihn? Woran glaubt er oder nicht? Wo steht er? Und dann versuche ich, einen nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Merkt das immer, wenn wir Praktikanten haben bei uns, jetzt ist keiner hier wahrscheinlich, ne? Die nehme ich mit in den Verein. Das sind motivierte Bibelschüler und die wollen das Evangelium weitergeben und die kommen jetzt in diesen Moment, wenn sie jetzt auch Fußball spielen können, das ist hilfreich, wenn man dann im Fußballverein ist. Und dann wollen die mal ganz viel machen. Und dann sind sie ein bisschen frustriert. Oh, ich hatte heute nicht so viele Gespräche und ich sage dem Junge, entspann dich. Allein, dass du da warst, hat man schon gemerkt. Und dass du mit einer Person vielleicht ein Gespräch aufgebaut, man ist dann immer so ein bisschen frustriert, man will immer das ganze Evangelium, man will dann von Mose bis zur Offenbarung. Und ich sage, komm erst mal an, was hast du für Erwartungen? Ganz ruhig, entspann dich. Aber mit einem klaren Ziel, mit festem Schritt. Ich bin dort nicht, ich spiele zwar gerne Fußball, aber ich bin da nicht, weil ich es brauche. Also, da habe ich ganz andere Dinge. Wenn keine meine Kinder zu mir sagen, oh Papa, wieso gehst du wieder zum Fußball, dann tut das auch weh. Aber ich weiß, warum ich dorthin gehe. Weil dort eine verlorene Welt ist, die Jesus braucht. Und mir hilft das zu verstehen, dass wir Schritte mit Menschen gehen. Und wir brauchen ein Herz für Menschen, ganz grundsätzlich, egal ob jemand bei -8 ist oder bei +3, wir brauchen ein Herz für Menschen. Wir müssen Menschen lieben. Wir müssen uns freuen, wenn Menschen Schritte gehen in Gottes Nähe. Wir hatten ein Paar bei uns. Sie würde von sich sagen, ist gläubig. Ich würde auch sagen, dass sie gläubig ist, aber führt eine wilde Beziehung. Und kommt zu uns und lebt eigentlich ohne Gemeinde. Und kommt mit ihrem Verlobten und wir kommen ins Gespräch. Und irgendwann kommt heraus, ja, sie wollen gern heiraten. Okay, er ist kein Christ, sie leben in wilder Ehe, sie will heiraten. Jetzt gibt es natürlich den Moment, wo man sagt, gibt es bei uns nicht. Oder ich denke an die Engelskala, okay, wir gehen jetzt einen Schritt mit euch. Und Johann durfte sie etwas mehr begleiten. Und bevor wir in so einen Schritt Ehe gehen, dann macht er einen Glaubenskurs mit ihnen. Viele hätten sie abgelehnt, hätten gesagt, das geht hier nicht. Und wir machen einen kleinen Glaubenskurs und lesen gemeinsam die Bibel, wollen dem Mann die Chance geben, zu verstehen, was Christsein bedeutet. Und sie lesen Epheser 5. Und dort steht ja, also der Mann soll die Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er soll für sie sterben, er soll alles aufgeben. Und Johann fragt ihn, bist du bereit dazu? Nee. Nein. Und dann fragt er die Rebekka, bist du bereit, diesen Mann zu heiraten? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt ein paar Schritte gehen. Und dieser Mann setzt sich ernsthaft mit dem Glauben auseinander. Und irgendwann war so ein Moment, wo Johann ihm auch einfach gesagt hat, pass auf, entspann dich, überleg dir alles, denk über alles nach und wir reden dann weiter. Und irgendwann rief er ihn an. Und das ist ein ganz schüchterner Mann, ganz ruhiger. Also er würde wirklich nicht auffallen, wenn er jetzt hier reinkommen würde, über die Bühne gehen würde, würdet ihr nicht merken. Wirklich ein ganz schüchterner, ruhiger Mann ruft Johann an. Und er sagt, ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Dass du mir nicht glaubst. dass ich es ernst meine. Ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Und dieser Mann entscheidet sich für Jesus. Dann kommt die nächste Baustelle, wir fahren auf Gemeindefreizeit, die leben zusammen. Schwierig, aber okay. Sie melden sich an, nee, sie melden sich erstmal nicht an. Irgendwann fragen wir sie, habt ihr nicht auch Lust mitzukommen? Ja doch, aber schwierig. Was ist schwierig? Naja, ihr wisst doch und so. Ja, wie macht ihr das denn zu Hause? Ja, so und so. Dann macht ihr es auch dort. Okay. Und wie soll das funktionieren? Was wird die Gemeinde denken? Überlegt euch was. Menschen werden euch fragen. Und dann habt ihr eine gute Antwort. Und sie sind mitgefahren. Und sie kamen in eine Situation, wo sie auch Antworten geben mussten. Und es war schwierig für sie. Aber sie fühlten sich angenommen, verstanden, es wurde ihnen trotzdem auch Dinge klar gespiegelt, aber man hat sie nicht abgelehnt, sondern ist einen Weg mit ihnen gegangen. Sie selbst wusste, dass das nicht ganz in Ordnung ist, aber was soll sie jetzt machen? So viele, die sind richtig in die Gemeinde reingewachsen, die haben geheiratet. Ihre Hochzeit waren so viele Ungläubige, da kamen seine Kumpels, wenn wir heiraten, dann sollt ihr unsere Hochzeit machen. Alles Hameln, ne? Aber das war einfach so, es war wieder so ein Moment, wo man ein Licht leuchten lassen konnte. Aber in diesem ganzen Prozess einfach Menschen für Jesus oder ein Mensch für Jesus gewonnen wurde. Mission bedeutet auch, krumme Wege zu gehen. Schwierige Wege. Hier gibt es keine Schablonenantworten. Hier gibt es keine Konzepte. Hier muss man ein Herz für Jesus, die Abhängigkeit zu Jesus haben. Hier muss man für Menschen beten und für Menschen ringen. Man muss ganz viel Liebe und Geduld haben und auch bereit sein, Wege mit ihnen zu gehen. Und diese Leidenschaft für Menschen, das wird uns möglich machen, da draußen sie auch zu erreichen. Allgemein sich zu freuen, wenn Menschen eine Entwicklung machen. Ob das Jugendliche sind, die erwachsen werden, ob das Erwachsene sind, die auch im hohen Alter noch reife Schritte gehen. Wir haben eine Frau bei uns, die kam ganz sporadisch. Ich dachte, Mann, das kann doch nicht sein. Das ist eine fähige Frau, die ist überzeugt von Jesus, aber Gemeinde ist kein Thema. Ist mal da. Und jetzt könnte man sagen, nee, damit können wir nichts machen. Und in den letzten Jahren zu erleben, wie sie reinwächst, wie sie Verantwortung übernimmt, wie sie gewollt ist und auch schwierige Phasen durchgeht und wir teilweise ertragen und sie tragen müssen. Aber erleben, wie sie reinwächst. Ein Herz für Menschen, auch außerhalb der Gemeinde. Eine Retterliebe haben. Und wisst ihr, dann wird Gott uns Menschen anvertrauen. Gott spürt, ob wir eine Offenheit haben, bereit sind, lange Wege mit Menschen zu gehen. Ihr habt dieses eine Mädchen hier erlebt, die Raya. Habe ich das erzählt? Als Praktikantin werden wir angerufen. Könnt ihr sie als Praktikantin? Sie ist ein Jahr gläubig. Sie hat aber Hunger, Gemeinde zu erleben, möchte eine Ausbildung machen, hat aber jetzt 4 Monate Luft. Könnt ihr sie als Praktikantin aufnehmen? Sie ist hungrig, sie möchte wissen, sie möchte Dinge erleben. Boah, Gott, was für ein Geschenk, was für eine Möglichkeit, sich in einen jungen Menschen zu investieren. Schreibt mich ein junger Mann an, kenne ich gar nicht, wir waren einmal irgendwann in der Gemeinde. Schreibt mir eine Nachricht, Arthur, wir kennen uns zwar noch nicht, was sagst du zu diesem Vers? Da steht, Jesus sagt, wer Vater und Mutter verlässt, der wird so viel und so viel bekommen. Für mich Elfmeter ohne Torwart. Was soll das schon heißen? Wenn du bereit bist, das Gute, was du hast, zu verlassen, um seinetwillen, dann wirst du nicht irgendwie leer ausgehen, sondern Jesus sieht das und er wird dich noch überreich mehr beschenken. Da ist ein Mensch, der einfach ein offenes Herz für Mission hat, kommt aus einer riesigen Gemeinde. und sieht auch diese geistliche Not und möchte sich aufmachen, seine Heimat verlassen. Er liebt die Menschen dort, aber er weiß, andere Menschen brauchen Jesus. Und Wachstum ist, um uns keinen Druck aufzubauen, Wachstum ist ein Ergebnis, kein Ziel. Wachstum, Frucht, ist etwas, was Gott schenkt. Wir haben nur eine Verantwortung, in ihm zu sein, in ihm zu bleiben und zu antworten, Zeugen zu sein, mehr nicht. Wir können für die Menschen keine Schritte gehen. Wir können für den anderen keine Entscheidung treffen. Wir können so vieles nicht für den anderen. Wir können nur dort sein. Wir können einfach nur dort sein. Ein Stück von unserer Bequemlichkeit, von unserem Himmel verlassen, um unserem Nächsten der Nächste zu werden. Und wir können ganz klein anfangen. Hab einen Menschen, für den du betest. Und ich verspreche dir, Gott wird Begegnung mit ihm schaffen. Und nimm diese Begegnung wahr und Gott wird Beziehung möglich machen. Und wir dürfen uns niemals entmutigen lassen. Jesus sind auch nicht alle gefolgt. Jesus haben auch nicht alle verstanden. Jesus wurde auch nicht von allen gefeiert. Aber er hat allen die Arme geöffnet und gesagt, wenn du möchtest, komm. Ich bin dort. Ich bin bereit, mich in dich zu investieren. Ein Herz für Menschen. Wege, lange Wege mit ihnen zu gehen. Das tat Jesus auch. Amen. Ich glaube, so heißt der, ja, der Typ heißt so, der Mann. Der, ja, nee, der, fünfte Stufe wäre jetzt nicht, dass man Engel wird, ne? Genau, ja. Genau, der heißt Engel, ja.